Ich lese uns einige Verse aus dem Evangelium Markus, Kapitel 1, Vers 32 bis 39, wo es darum geht, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes seine Vollmacht erzeigt, die er gleicherweise auch seinen Nachfolgern und Jüngern geben wollte und will. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Wir neigen uns ja in unserem Kirchenkalender dem Kirchenjahr und kommen bald zu dem Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, wo wir das Ziel des Glaubens neu vors Herz gestellt bekommen sollen. Das Ziel unseres Glaubens ist die Ewigkeit. Und alle, die unterwegs sind in irgendeiner sportlichen Tätigkeit oder vielleicht in der Arbeitswelt, jagen einem Ziel nach, in der Hoffnung, dass sie es erreichen. Ziele steckt man, um sie erreichen zu können. Im Berufsleben, Konstrukteure stellen sich vor, wie ein Produkt im Ende nach der Forschung aussehen könnte, wozu es dienen kann. Sie forschen und forschen, und ich denke gerade wieder an Glaubensbrüder, die bei der Firma Sennheiser arbeiteten, die Mikrofone und all solche Dinge herstellten, in der Konstruktion waren. Ein Mikrofon für eine bestimmte Sache herzustellen. Und sie kniffelten und kniffelten. Sie gaben einfach nicht auf, in ein etwas kleineres Mikrofon alles unterbringen zu können. Und da sagte mir dann eins der Brüder: Dann fingen wir an zu beten, weil wir einfach nicht damit zurechtkamen. Wir wollten das Ziel erreichen, unbedingt. Und beteten und bekamen die Erleuchtung, wie wir plötzlich alle Teile in dieses besondere kleine Mikrofon unterbringen konnten. Und erst als wir das Ziel erreicht haben, waren wir froh und erleichtert. Es geht also um das Ziel. Um das Ziel. Und auf dem Wege zu diesem Ziel sollen die Erfahrung der Zuwendung Gottes zu spüren sein. Befreiung. Befreiung von den Lasten, die Menschen aufhalten, das Ziel zu erreichen. Beschenkt werden durch Gebet, Zuwendung Gottes, um eine Ausrüstung zu haben, auch anderen das Ziel nahe zu bringen. Das soll dahingehend geschehen. Jesus war unterwegs, um deutlich zu machen, dass in ihm alle Vollmachten sind. Er, der Sohn Gottes, nachdem er sich gebeugt hat unter dem, was die Menschen in Israel tun mussten, er ließ sich taufen, wurde auch beschnitten nach dem Gesetz, er machte sich untertan. Und er berief seine Jünger und fing nun an, den Menschen deutlich zu machen, dass sie sich an ihn halten müssen in allen Stücken. dass alle Kräfte, die gegen Gott arbeiten, ihm untertan sein müssen. Und nicht umsonst lesen wir, dass nur Kranke gebracht worden sind zu Jesus, sondern Besessene. Das Wort ist ja heute nicht mehr so relevant. Es gibt ja kaum jemand, der glaubt, dass es Besessene gibt. Man hat ja andere Worte dafür gefunden, vielleicht Epileptiker oder irgendwie krank sind sie. Man hat viele Formen, die man statt Besessenheit auf diese Zustände der Menschen prägt. Aber es steht hier Besessene, weil es um Geister geht der Finsternis. Geister der Finsternis, die sich aufmachen, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Manche scheuten sicher in der Öffentlichkeit dies zuzugeben, dass sie tyrannisiert sind von Mächten der Finsternis. Darum steht hier: am Abend kamen sie und brachten andere sie dort zu Jesus. Und da denken wir gleich, da gab es auch einen frommen Mann, der auch am Abend und in der Nacht kam, der Nikodemus. Der hatte nicht den Mut zu sagen, ich brauche Veränderung meines Lebens. Erstmal im Abseits etwas versteckt. Die anderen sollten das nicht mitkriegen. Wäre doch peinlich gewesen, wenn die anderen Geistlichen in Israel mitbekommen hätten, dass ich, Nikodemus, eine Veränderung meines Lebens brauche. Dann hätten sie vielleicht gefragt, ja, was hast du denn die ganze Zeit gemacht, wenn du jetzt Veränderung brauchst? Und willst du etwa sagen, dass wir dann auch Veränderung brauchen? Peinlich, peinlich. Lieber zur Nacht, am Abend, wenn's dunkel ist und mich keiner so richtig erkennen kann, dass ich derjenige bin, der zu Jesus kommt und sagt, hilf mir. Aber letztlich, liebe Geschwister und Freunde, ist es gleich, wann wir zu Jesus kommen. Wichtig ist, dass wir kommen. Ob am Tag oder in der Nacht. Denn Jesus ist das Licht, das alles durchdringt. Und er sagt von sich, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und Finsternis ist überall da, wo die Kräfte der Hölle tätig sind. Wo diese Mächte, von denen der Apostel Paulus auch schrieb im Epheserbrief, die in der Finsternis herrschen unter dem Himmel. Diese Fürstentümer, da wo sie ihr Handwerk angesetzt haben, da soll es Licht werden. Und diese werden dann nicht mehr in der Finsternis unter den Machenschaften des Satans wandeln. Jesus sagte nicht zu ihnen, warum kommt ihr denn nicht am Tage? Warum kommt ihr jetzt am Abend? Als ich mich darauf vorbereitete, fiel mir sofort ein, auch ein Rezitativ aus einem Bach-Oratorium, aber mit der Bibelstelle aus dem ersten Buch Mose. Als Adam und Eva gesündigt haben, versteckten sie sich vor Gott. Und dann war es auch Abend und kühl. Und der Herr sagt, wo seid ihr? Ja, ihr wisst, dass ihr irgendwo falsch liegt. Und ihr habt euch jetzt hier in der Abendstunde separiert. Wo seid ihr? Und da heißt es in dem Rezitativ, am Abend, als es kühle war, ward Adams Fallen offenbar. Offenbar. Am Abend sind ja die finsteren Mächte, deswegen heißen sie auch so, besonders mobil. Darum haben viele Menschen Angst vor dem Abend und vor der Nacht. Unruhe des Abends. Und wir sehen es ja auch in unserem Stadtleben. Die Sünde blüht besonders abends und nachts. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht, ich durchdringe deine Finsternis. Und er machte viele Kranke gesund, heilte sie von den Gebrechen und trieb die finsteren Mächte, die bösen Geister aus. und gab ihnen noch nicht mal zu, dass die sich äußern durften. Jesus bewies durch sein befreiendes Handeln, wie er es auch heute tun will, dass er der von Gott verheißene Messias ist, so wie es nach dem Sündenfall gleich zu Adam und Eva gesagt worden ist, dass der Same des Weibes dem der Schlange den Kopf zertreten wird, dass er derjenige ist. Die Schlange muss zertreten werden. Und wir wissen auch, dass Johannes der Täufer, als so seine Zeit zu Ende ging, einige seiner Jünger zu Jesus schickte und sie sollten fragen, bist du der, und ich übersetze das mal so, der Schlange den Kopf zertreten soll, bist du der? Was sagte der Herr Jesus? Geht einfach hin und erzählt Johannes, was ihr seht und hört. Dann kann er genau erkennen, dass ich der bin, der Schlange den Kopf zertritt. Schaut nur die Taten an, die ich tue. Die Besessenen werden frei. Und es gibt ja auch unterschiedliche Art von Besessenheit, lesen wir in der Schrift. Zum Beispiel in Matthäus 9, da war die Besessenheit mit Stummheit verbunden. Und als Jesus den Dämon austritt, konnte der Stumme plötzlich reden. Oder in Markus 9, wo dieser verzweifelte Vater mit seinem besessenen Jungen zu Jesus letztlich kam und Jesus diesen Geist austrieb, da heißt es, er trieb diesen stummen und tauben Geist. Also weder hören noch sehen. Der Satan hat die Ohren verschlossen für diesen Menschen und reden konnte er auch nicht. Diesen Geist trieb er aus. Und so geht es ja auch vielen Menschen, sie hören und hören nichts, weil der Satan ihnen die Ohren verschlossen hat. Und sie kriegen gar nichts mit. Und wenn sie was mitkriegen, kriegen sie es falsch mit. Jesus ist der Befreier. Oder wenn wir in Lukas 13 lesen, da war eine Frau, die war krumm und gebückt. Sie hatte auch einen Geist der Krankheit, steht hier. Es war nicht nur eine Deformation der Wirbelsäule. Hier war ein Geist der Krankheit. Das sollte deutlich werden, dass Jesus Christus nicht nur gekommen ist, um ein angenehmes Leben aufzurichten, sondern gegen die Macht der Hölle aufzustehen und sie zu besiegen an unserer Stelle. Denn die Hölle hat nur eins im Sinn, alle Menschen zu sich zu versammeln. In das Verderben, in den Abgrund. An vielen anderen Stellen zeigte der Herr Jesus auf, dass seine Taten davon zeugen, dass er derjenige ist, der die Vollmacht hat, alle Mächte der Finsternis zu überwinden und die Sünde, die Werke des Teufels zu zerstören. Werke des Teufels, so steht es im ersten Johannesbrief. Ich bin gekommen, er ist gekommen, die Werke des Teufels in unserem Leben zu zerstören. Und alle Menschen, bevor sie Jesus Christus kennenlernten, waren gepflegt und bestimmt von den Werken des Teufels. Es gibt keinen Menschen, der nicht davon bestimmt war. Ein Werk des Teufels ist ja einfach das selbstständige Handeln ohne Gott. Gott gibt's nicht, ich mach, was ich will. Es ist ein Werk des Teufels. Er hat die Menschen geimpft mit diesem Gedanken. Und wenn es schon einen Gott gibt, na, dann bin ich auch ein Gott. Es gibt ja Einrichtungen, wo man das so sagt. Wir sind alle kleine Götter. Nicht unter das Wort Gottes sich beugen, ist Sünde, ein Werk des Satans. Und aus diesem geschieht alles Mögliche. Wir lesen das auch im Neuen Testament, im Kolosserbrief, im Galaterbrief. Da geschehen Unreinigkeiten, Abgöttereien, Bosheit und Lästerung. Das sind alles Werke des Teufels. Das sind nicht erstlich Werke, liebe Geschwister, sollte ja deutlich werden, des Menschen. Wir sagen manchmal, der Mensch ist böse. Es ist nicht der Mensch, es ist der Teufel, der böse ist. Denn in der Bibel steht, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht. Der Mensch ist missbraucht vom Widersacher. Darum kann er zanken. Eigentlich hat er die Anlage in sich von der Schöpfung her nicht, zanken zu können, Boshaftigkeit zu haben, sondern der Satan mit seinen Werken hat ihn dahin verführt. Und hier lesen wir ja auch, und wie ich schon angedeutet habe an vielen Stellen, durch den Sündenfall ist auch die Degeneration des Körpers und die Krankheit hineingekommen. Und in mancherlei Weise beweist sich das ja extrem. Werke des Teufels. Werke des Teufels sind ja auch da, wo Menschen miteinander nicht mehr leben können. Und ich habe da ja in einem Bericht sonderlich die Ehepaare vor Augen geführt bekommen, dass Kinder aus Scheidungsehen mit den Werken des Teufels belastet werden. Da hat man eine Studie mal vollzogen in Braunschweig und da heißt es dann, jedes fünfte Kind in Deutschland zwischen 3 und 6 Jahren hat Störung und extreme Aggression, Hyperaktivität, depressive Stimmung und psychosomatische Probleme durch die Scheidung der Eltern. Schuld sind also die Eltern, die sich haben scheiden lassen. Jungen aus solchen Familien hätten für ihre spätere Ehe ein 4-mal höheres Scheidungsrisiko. Nach der einzigen repräsentativen Langzeitstudie in Deutschland zu dieser Problematik reagieren Jungen zunächst heftiger als Mädchen auf den Zusammenbruch der Familie. Sie werden aggressiv und ihre Leistungen in der Schule fallen stark ab. Bei Mädchen äußern sich Depressionen und Beziehungsängste erst nach der Pubertät. Also all das sind auch Werke des Teufels, indem er ja Familien zerstört, Ehen zerstört und die Kinder mit zerstören will. Und wir geben manchmal den Kindern Schuld, dass man sagt, benimm dich doch mal anständig oder anders. Aber sie sind geschädigt durch die Werke des Teufels. Vielerlei Formen von Besessenheit, so haben wir uns gesagt, kann es geben. Wodurch entstehen die? Wodurch entstehen diese Öffnungen? In 5. Mose 18 werden ja einige Dinge gezeigt durch Magie, weiße Magie, schwarze Magie, durch Pendel, Wünschel, Routen, Gehen, Astrologie, Besprechung und vieles andere mehr, mancher zweifelhafte Heilmethoden. Das sind Einfallstore für die Mächte der Finsternis. Und sie besetzen diesen Menschen dadurch. Sie haben Anrechte gewonnen und bewegen ihn auf der Straße der Finsternis. Aber auch durch religiöse Verführungen können Einfallstore für diese Mächte der Finsternis im religiösen Gewand entstehen. Viele religiöse Geister sind unterwegs, um Menschen in den Abgrund zu ziehen. Schon im Alten Testament, durch den Propheten Jeremia, erfahren wir das auch, spricht Gott, es gibt viele Propheten, die da weissagen, in meinem Namen. Und was sagt der Herr? Ist gar nicht mein Geist. Die Leute denken, das ist in meinem Namen, aber es ist gar nicht in meinem Namen. Sondern sie reden im Namen des Geistes der Finsternis. Und das ist auch kein Wunder, so sagt zum Beispiel der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, ist kein Wunder. Denn der Teufel kann sich verstellen. Er verstellt sich als ein Engel des Lichtes, dass andere denken, das muss ein Abgesandter Gottes sein. Und Paulus sagt weiter aus dieser Erfahrung, und dann ist es auch kein Großes, dass sich seine Diener dahingehend verstellen. Und die sind auch unterwegs. Seine Diener, die auch weissagen und vielleicht in manchen religiösen Äußerungen sich ergehen, um andere auf die Straße der Finsternis zu ziehen. Es gäbe dort etliche Beispiele, die man anführen könnte. Es ist also wichtig zu erkennen, Freiheit gibt es nur in Jesus Christus. Über alle Mächte der Finsternis, seien sie religiös, seien sie areligiös, wie auch immer sie sich äußern, Jesus macht frei. Er gebot den Geistern, dass sie ausfahren sollten. Denn das letzte Werk des Teufels ist ja, den Menschen in den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott zu bringen, wenn es ihm gelingt. Ich habe von einem Glaubensbruder, der auch unsere Schriften der Schriftenmission empfängt, auch ein so kleines Selbstzeugnis zugeschickt bekommen. Er hat immer so ein paar ermutigende Worte und er sagt Folgendes: Als Mensch war ich lange Zeit auf der Suche nach Liebe, Glück und Lebenssinn. Viele Dinge wie Drogen und Alkohol probierte ich aus. Die Folgen waren Depression, Hass, Einsamkeit. Als ich nicht mehr weiter konnte, wollte ich sterben. Das ist das Ziel des Satans für die Menschen. Das ist sein Werk. In meiner tiefsten Not rief ich aber zu Gott. Gott, wenn es dich gibt, so hilf mir. Und wirklich, Gott hörte mein Gebet und handelte. Durch einen Pfarrer erfuhr ich von der Liebe Jesu. In einem Gebet übergab ich mein zerstörtes Leben Jesus und sagte, Herr Jesus, komm in mein Herz und in mein Leben. Du starbst für meine Schuld, vergib mir meine Schuld, führe mein Leben, ich will dir folgen. Gott heilte meine Drogensucht, befreite mich vom Alkohol und gab mir eine neue Lebenschance. Danke, Herr, für deine wunderbare Hilfe. So hat er es mir gerade jetzt kürzlich zugeschickt. Er freut sich, dass er Jesus, den kennengelernt hat, der von den Werken des Teufels erlöst. Aber noch ein zweites haben wir da auch gelesen. Jesus ging dann am Morgen vor Tagesanbruch an eine einsame Stätte und betete. Er wollte gleicherweise zeigen, hier bin nicht nur ich, der Vollmacht über die Macht der Finsternis hat, sondern wir müssen alles vom himmlischen Vater erwarten. Im Johannesevangelium spricht er auch davon, dass er allezeit tut, was der Vater sagt. Diese Verbindlichkeit muss da sein und wollte auch den Jüngern deutlich machen, das Gebet ist wichtig, man suchte ihn ja. Und die Jünger fanden ihn plötzlich und sagten, alle fragen nach dir. Er war im Gebet. Und es heißt in der Schrift, und das sollen wir auch im Blick auf das Ziel, auf die Ewigkeit hin sehen, dass wir im Gebet ständig stehen sollen, um das zu empfangen, was nötig ist, um als Kind Gottes in dieser Welt zu leben. Einige Bibelstellen lauten ja, haltet an am Gebet. Oder betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu. Das Gebet ist also wichtig, wenn der Sohn Gottes ins Gebet ging, um auch dem weiteren Auftrag gemäß zu handeln, wollte er sagen, brauchst du und ich das auch. Wir brauchen das auch. Martin Luther sagte ja einst über die Erkenntnis des Gebetes, beten ist ja das allerschwerste Werk. Darum ist es auch so selten. So selten. Es ist schwer zu beten. Eine Statistik habe ich gerade gelesen, sagt Folgendes darüber aus. Man hat eine Studie verfasst über den gesamten deutschsprachigen Raum und auch 26% derer, die auf diese Studie hin geantwortet, kamen auch aus dem Ausland, aus Lateinamerika, Osteuropa und China. Und darin kam Folgendes zutage. Es wurden ja Gläubige, also solche, die Freizeiten und Konferenzen besuchen, die also auch evangelikal sind, befragt. Ja? Die meisten von ihnen verbringen nicht mehr als nur 5 Minuten pro Tag im Gebet. Von denen, die Jesus nachfolgen wollen. Andere etwa 15 Minuten. Und nur 9% 30 bis 60 Minuten. Auf die Frage hin, was hält dich eigentlich ab von diesem wichtigen Gebet, wenn Jesus betete, warum du nicht? Tja, ich habe keine innere und keine äußere Ruhe. Mit anderen Worten, ich bin nicht heil. Da kommt uns der Wochenspruch sehr entgegen. Heile du mich, Herr, dann werde ich heil. Andere sagten, ich habe Lustlosigkeit und Kraftlosigkeit in mir. Viele sagten, ich habe ein gestörtes Verhältnis zum Herrn. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr ausreichend beten kann. Jesus zeigte, dass das Gebet für die Seinen notwendig ist. Er selber hat es praktiziert. Denn was kam als Drittes noch dran? Als die Jünger ihn fanden im Gebet und sagten, Meister, alle suchen dich, gab er zur Antwort, lasst uns noch woanders hingehen. Und auch dort das Evangelium sagen, denn dazu bin ich gesandt. Mit anderen Worten, ich brauche diese neue Kraft, um auch den weiteren Dienst zu versehen an dem Nächsten. Das sind so drei wichtige Punkte, die wir auch persönlich im Glauben neu annehmen und erfahren sollen. Die Vollmacht der Befreiung. In Jesus ist jede Befreiung möglich und gegeben. Jede. Ohne Ausnahme. Dann das beharrliche Gebet, um die Kraft aus der Höhe für die Zeit anzuziehen, damit mein Leben nicht Selbstzweck bleibt als Christ, sondern ein Zeugnis wird an anderen Orten, wo wir noch nicht waren. Denn dazu sind wir gesandt. Wir sollen sagen, dass durch das Kreuz Christi, durch das vergossene Blut, alle Sünden getilgt sind und auch die Folgen der Sünde, nämlich der Tod, aufgehoben ist für die, die an Jesus glauben. Der Herr selbst predigte dieses Evangelium. Darum sind wir auch heute ganz persönlich neu eingeladen, diese Verbindlichkeit mit unserem Herrn wiederherzustellen. Ich habe von einem gesegneten Evangelisten, der in der Schweiz, der aber schon beim Herrn ist, manche kennen den Namen Samuel Furrer, folgendes Beispiel gelesen. Er gehört auch zu denen, mit denen Wimalgo zusammen Zeltevangelisation in der Schweiz betrieb. Er sagt, suche die richtige Verbindung mit Gott wieder. Und wie begründet er das oder wie führt er das aus? Er redete von einem Sender und einem Empfänger. Er sagt, wenn du einen Sender in deinem Land empfangen willst, dann musst du alle anderen Stationen ausblenden. Du kannst nicht mehrere Stationen zugleich hören wollen. Das ist ein Stimmengewirr. Da verstehst du überhaupt nichts. Du musst also den Sender, den du hören willst, sehr genau einstellen. Dann kriegst du auch mit, was dort gesagt wird. Dann bist du der richtige Empfänger. Du kannst auch nicht den Landessender, er bleibt also bei dem Sender, den er dort hören wollte, auf jeder beliebigen Wellenlänge finden, sondern nur auf einer ganz bestimmten, also genau einstellen und nur auf diese bestimmte Wellenlänge, wo du diesen Sender empfangen kannst. Nicht irgendwo anders probieren, ob du ihn da irgendwo empfangen kannst. Wenn du es woanders probierst, empfängst du einen anderen Sender. Denn Gott lässt sich nur an einer bestimmten Stelle finden und hören. Nur an einer bestimmten Stelle. Weichst du dieser Stelle aus, dann darfst du nicht sagen, dass man über Gott überhaupt nichts Deutliches erfahren kann. Dann liegt der Fehler bei dir, weil du nicht an einer bestimmten Stelle den genauen Sender einstellen lässt. Dann geht die Wirklichkeit an dir vorbei. Gott finden wir nicht im Stimmgewirr menschlicher Gedanken und Meinungen, nicht im Labyrinth philosophischer Systeme und Weltanschauungen. Er hat sich in dem Wort der Bibel offenbart. Diese Sendung ist klar und deutlich. Wenn du sie noch nie richtig gehört hast, darfst du dir kein Urteil darüber erlauben. Du musst die Sendung seines Wortes hören. Und dann schließt er ab, wo diese Sendung genau eingestellt ist und zu hören ist. Welche Stelle ist es? Er zitiert das, was Jesus sagt: Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Sendung. Der hört meine Stimme. Das ist der Platz, wo ich mit ihm rede. Und das möge der Herr uns doch auch ganz neu schenken. Drum suche stets sein Licht, alles andere hilft ja nicht. Lass der Welt die eitle Lust, eile Herz an Jesu Brust.